Radio Rebell Podcast vom 6. Oktober 2023 zum 50-jährigen Jubiläum des Irish Folk Festivals. Thema und Überschrift: Interview mit Peter Pandula, dem künstlerischen Leiter und Organisator des Irish Folk Festivals. Das Irish Folk Festival feiert sein 50-jähriges Jubiläum unter der Überschrift 50 Years Living the Dream mit 34 Konzertterminen in Deutschland und in der Schweiz, beginnend am 17. Oktober in Dresden und endend am 24. November in Neubrandenburg. Auf der Bühne stehen drei junge irisch-keltische Acts. Es wird anschließend natürlich wie immer eine All-Star-Festival-Session geben und außerdem ist angekündigt eine Multivisionsshow über die Geschichte des Festivals. Und darüber hören wir jetzt einiges von ihm. Peter Pandula, du bist der künstlerische Leiter und Organisator des Irish Folk Festivals seit vielen Jahren, genau seit 23 Jahren. Jedes Festival ist eine große Herausforderung, eine neue Herausforderung, aber auch natürlich eine große Chance. Die Motivation bei dir und deinem Team, wie auch bei den Künstlern, scheint auch im 50. Jahr des Festivals nicht nachzulassen, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir sind weiterhin sehr motiviert. Das Projekt macht uns Spaß und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass die Musik einfach sich immer weiter in einer Innovationsschleife befindet. Das heißt, ich habe nicht den Eindruck, dass wir irgendwie auf derselben Stelle treten würden. Die jungen Musiker werden irgendwie technisch immer besser, immer raffinierter. Die lernen unheimlich viel von anderen Musikstilen dazu, integrieren das in die irische Musik. Und so ist sie einfach in einem wunderbaren Aufbruch.
Ja, dazu würde ich dich gerne später noch genauer befragen. Jetzt erstmal diese Frage. Die irisch-keltische Musikszene ist ja im Grunde lokal überschaubarer als etwa die weltweite Pop-Rock-Szene. Aber das Potenzial an neuen, jungen Musikern scheint schier unerschöpflich zu sein. In jedem der alljährlich stattfindenden Irish Folk Festivals werden immer wieder neue Formationen und Solisten präsentiert. Wie erklärt sich dieses große Reservoir, aus dem das Irish Folk Festival über all diese Jahre immer wieder schöpfen kann?
Ich glaube, das kann man erklären durch eine hervorragende Ausbildung, die in Irland stattfindet. Es gibt einen Kulturverein, der heißt Ceoltóirí na Éireann. Und die haben in quasi jeder Kleinstadt, in jedem Dorf haben sie, und in jeder Großstadt, manchmal in Dublin sind vielleicht sogar 3, 4 Abteilungen und die geben Unterricht. Mhm. Die pflegen einfach die Tradition. Das sind super Lehrer und Kinder kommen da mit 4, 5 Jahren schon mal an und werden sofort von hervorragenden Musikern, Musikerinnen ausgebildet. Mhm. Und so haben die eine unheimlich gute Sprungschanze einfach nach vorne. Ich denke auch, dass seit 20 Jahren haben wir auch den Ausbildungsgang Bachelors of Art oder man kann sogar einen Doktortitel in Irish Folk jetzt machen. Oh yeah. Und das ist ein Studiengang an der Universität in Limerick, wo man also Weltmusik und Irish Folk studieren kann. Mhm. Und auch da sind wirklich hervorragende Interpreten, die also schon wirklich Karrieren im Irish Folk weltweit gemacht haben. Mhm. Und die bilden da aus. Ja. Nicht nur ihren, sondern da schreiben sich inzwischen Musiker aus der ganzen Welt ein, junge Musiker. Mhm. Ja.
Wie wir wissen, sind das musikalisch, handwerklich, spieltechnisch hochentwickelte junge Leute, was du auch gerade gesagt hast. Und die irisch-keltische Musik ist ja eine hochkomplexe, melodisch und vor allem rhythmisch trickreiche Musik, die man aber nicht so einfach aus dem Handgelenk schütteln kann, wobei es bei diesen hochtalentierten Musikerinnen und Musikern genauso aussieht, als würden sie diese komplexe Musik lässig mal so mit links spielen. Wie ist aber dieses durchgängig hohe spieltechnische Niveau gerade auch der nachwachsenden Generation irisch-keltischer Musikerinnen und Musiker zu erklären? Es ist nicht nur die Ausbildung alleine, die du gerade beschrieben hast. Da muss doch auch noch ein Talent sozusagen in dieser Kultur sein. Da muss mehr sein als nur Technik. Also was kann das sein?
Das ist eine richtig gute Frage. Also man muss auch den Folk leben. Ja. Man muss irgendwie auch ein Gefühl dafür haben, wofür diese Musik steht. Und die steht einfach für irische Identität. Mhm. Und zwar für eine nie abgebrochene irische Identität. Also so, es ist ja nicht nur die Musik, die irgendwie diese DNA und das Bewusstsein und das ganze Rundum-Wohlgefühl der irischen Nation ausmacht. Dazu gehören auch zum Beispiel irische Sportarten wie das Hurling, eine Sportart mit einem Holzschläger und einem Lederball, oder Gaelic Football, das ist eine Abhandlung von unserem Fußball, wo man aber auch den Ball mit der Hand tippen kann und Pässe mit der Hand schlagen kann. Und es ist sehr kampfbetonte Sportart, und im Gegensatz zu unseren Fußballern wälzen die Spieler sich nicht verletzt auf dem Boden und machen den sterbenden Schwan. Das ist einfach, da gilt man einfach als Memme. Wenn man einen Prellschlag nicht verkraften kann, dann ist man unten durch. Und so lachen wir in Irland einfach über die Fußballer, wenn wir sie auf dem Boden sich wälzen sehen. Und da ist es auch die gälische Sprache, die ganz viel an Identität ausmacht. Ja. Und die wird natürlich auch in jeder Volksschule und jedem Gymnasium unterrichtet. Und so haben die jungen Leute in Irland einfach, das gibt ihnen Selbstbewusstsein, das gibt ihnen Halt, das gibt Identität, und das macht auch irgendwie diese Ehrlichkeit oder diese Authentizität, mit der sie dann Irish Folk spielen, das macht es aus.
Gibt es da eigentlich kulturelle Unterschiede zwischen Irland und Nordirland, die ja politisch immer noch sehr, sehr arg miteinander hadern? Gibt es da musikalische Übereinstimmung oder auch Differenzen?
Es gibt eigentlich keine Grenzen in der Musik. Also Irish Folk ist eine ganz Irland umspannende Angelegenheit. Musiker aus Nordirland und Südirland sind einfach dicke Freunde. Und Irish Folk steht auch irgendwie für eine in der Zukunft einmal vereinigte Insel. Mhm. Und man muss sich zum Beispiel vorstellen, dass in Nordirland, um mal auszuholen, die protestantischen Siedler, die aus England kamen, die haben natürlich eine ganz andere Kultur als die katholische Urbevölkerung. Und die katholische Urbevölkerung, die pflegt eben Irish Folk, irische Sportarten, die gälische Sprache. Ja. Und die Engländer, die da angekommen sind, die haben eine völlig andere Kultur. Und so lässt sich zum Beispiel erklären, dass früher in den 70er, 80er Jahren haben protestantische Terroristen jeden irischen Musiker als legitimes Anschlagsziel deklariert. Und ich kann mich selber an Zeiten in Nordirland erinnern, wo wir wirklich sehr vorsichtig sein mussten, wenn wir einen Club oder ein Kulturzentrum nach dem Konzert verließen. Da hat ein Türsteher dann immer jedes Auto, das auf der Straße parkt, nachts geguckt, ob da vielleicht doch jemand drin sitzt, der uns wehtun könnte.
Oh, aber das ist Vergangenheit. Das gibt es heute nicht mehr, oder doch?
Ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Wir haben eben das Good Friday Agreement gehabt und dann einen sehr nachhaltigen Friedensprozess, der wirklich irgendwie für Entspannung gesorgt hat. Und die Menschen sehen auch, dass dann mehr Touristen kommen, die Wirtschaft blüht auf und alles wird eigentlich besser. Und jetzt durch Brexit ist aber leider wieder dieser guten Entwicklung ein Schaden zugefügt worden. Und man muss wieder sich sehr anstrengen und kämpfen, dass wir nicht in alte Zeiten zurückfallen.
Ihr habt ein eigenes Büro in Irland, in Dublin, glaube ich. um noch näher an der Irish Folk Szene zu sein? Ist das notwendig, um weiter mit Irish Folk international gut umgehen zu können?
Also ja, es ist ganz wichtig, weil wenn du nicht einfach an dem Leben dieser Szene teilnimmst, dann bist du einfach nicht organisch mit ihr verwachsen. Und ich bin einer der Agenten, die einfach der Meinung sind, dass es früher einfach, bevor wir das Internet nicht hatten, einfach besser war, weil wir mussten wirklich nach Irland reisen. Wir konnten nicht einfach YouTube-Videos googeln von Bands und dann, wenn uns das Video gefällt, sie dann zu einer Tournee einladen. Man musste früher ja wirklich in Irland von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Pub zu Pub ziehen, um die Musiker ausfindig zu machen, um sie kennenzulernen. Und das hat halt eben den Vorteil, dass man auf diese Weise einfach Land und Leute kennenlernt und auch ein bisschen mehr sieht, welche Probleme die Leute haben, wie leben sie, was beschäftigt sie neben der Musik noch. Ja. Und so gesehen waren die Agenten in den 70er, 80er Jahren einfach deutlich kompetenter als die Leute, die jetzt nur vor Suchmaschinen sitzen.
Gut, das macht ihr, das machst du entschieden anders mit dem eigenen Büro in Irland. Nach welchen Kriterien wählt ihr die Gruppen und die Solisten aus, die am Irish Folk Festival teilnehmen?
Also ganz wichtig ist, dass sie eben handwerklich eine besonders gute Qualität haben und dass sie auch irgendwie nicht unbedingt etwas abbilden oder spielen, was schon irgendwie paar Mal da gewesen ist. Also wir suchen immer nach Künstlern mit einer eigenen Handschrift.
Ja.
Und dann natürlich muss man berücksichtigen, wenn 4 Programmpunkte einfach im Festival drin sind, dann muss man einfach für Ausgewogenheit sorgen. Also 4 Bands, die einfach ziemlich das Gleiche spielen, würde ein ziemlich langweiliger Abend werden. Ja. Also man muss jemanden drin haben, der sehr traditionell ist, man muss jemanden drin haben, der sehr progressiv ist. Dann muss man auch, da muss man immer darauf achten, dass nicht zum Beispiel Band A und B, Band B und C dann einen super Banjo-Spieler alle als Hauptinstrument drin haben. Muss man gucken, dass da auch andere Instrumente eben in der Band drin sind. Und natürlich, last but not least, muss man auch irgendwie darauf achten, dass die Frauen- und Männerquote in einem gewissen guten Gleichgewicht ist.
Ja,
das haben wir eigentlich schon vor Jahren, habe ich das für sehr wichtig gehalten, bevor diese ganze Diskussion aufkam, dass mehr Frauen einfach zum Zuge kommen mussten. Das war bei uns eigentlich schon immer so.
Wobei es auch daran liegen kann, dass die irische Musik, die keltische Musik bei Frauen auch sehr hoch im Kurs steht. Das heißt auch, es gibt einfach viele Frauen, die sich für die irisch-keltische Musik als Musikerinnen interessieren.
Absolut. Also es gibt überhaupt, man kann nicht sagen, dass sich mehr Männer oder mehr Frauen in Irland für diese Kultur interessieren würden. Also es ist wirklich im absoluten Gleichgewicht.
Für manche der Bands organisiert ihr neben dem Festival auch eigene Tourneen. Wie sind da eure Auswahlkriterien?
Also man sieht beim Festival, welche Band besonders gut ankommt und auch welche Band sympathisch ist.
Ja.
Also nicht jede Band, die am Festival teilnimmt, wird dann auch von uns eingeladen, eine Solotour zu bekommen.
Ja.
Also wir müssen auch irgendwie merken, das sind einfach freundliche Menschen, die einfach, wenn sie da nicht von uns betreut werden, trotzdem einen guten Job machen und die Veranstalter nicht verärgern und pünktlich sind und professionell sich verhalten.
Ja. Einige der Bands und Solisten, die das Irish Folk Festival sozusagen entdeckt hat und erstmalig auf dieser Tour oder die Deutschland vorgestellt hat, die wurden dann auch Stars der Szene. Kann man da Namen nennen?
Ja, da kann man ganz viele Namen nennen. Also es fängt schon, sagen wir mal, in gleich beim Festival Nummer 1, Eddie und Finbar Fury, die hatten eine riesige Solokarriere in Deutschland und auch weltweit gemacht. Die haben in Irland und England und USA Nummer 1 Chart-Hits gehabt.
Ja.
Sind aber vielleicht dann leider zu kommerziell geworden. Also jetzt würden sie sich eher nicht mehr für das Irish Folk Festival qualifizieren. Dann haben wir Clannad gehabt, die haben Grammy gewonnen, die haben Filmmusik für Robin Hood, für den letzten Mohikaner und für alle einige Kinofilmen gemacht. Und dann haben wir auch Bands gehabt wie Altan oder Dervish, die einfach auch zu den weltweit führendsten Gruppen geworden sind. Oder Bioga, die dann vor 5-6 Jahren mit Ed Sheeran diese zwei Welthits, Galway Girl und Miss Mulligan, aufgenommen haben. Und die spielten dann mit ihm irgendwie vor ausverkaufter Wembley Arena als eine Begleitband.
Also man kann sagen, das Irish Folk Festival ist für manche Solisten und Gruppen durchaus ein Sprungbrett für eine ganz große Karriere.
Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie, ich bin sehr stolz drauf, dass ich viele einfach dieser Leute, die einfach riesiges Potenzial hatten, als Erster entdeckt habe.
Klar.
Dazu gehört auch zum Beispiel Ray Garvey, der irgendwie Deutschland sucht das Supertalent oder so moderiert als einer der Juroren oder auch halt viele Charterfolge in Deutschland hatte. Ray hat bei unserem anderen Festival, dem Irish Heartbeat Festival, das immer im März zum Anlass des irischen Nationalfeiertages stattfindet, da hat er 2 Jahre mitgemacht mit seiner Band. Die hieß damals Reckless Pedestrians, er war der Frontman. Und ich habe ihn auf der Straße in Dublin als Straßenmusiker gehört und habe ich dann gesagt, der hier wird ein ganz großer, den hole ich nach Deutschland.
Und so kam es dann auch.
Ja. Und so kam es, ja.
Ihr nennt euer Programm zum 50-jährigen Jubiläum Living Tradition, was ja auch heißt, die irisch-keltische Folkmusik gründet sich auf eine ganz, ganz lange Tradition, ist aber nicht museal, sondern ist lebendig und entwickelt sich weiter, wie du es auch schon genannt hast. Wie ist da jetzt die Gewichtung zwischen Tradition und Moderne? Gibt es da eine Art Balance oder verschieben sich die Gewichte allmählich? Und falls ja, in welche Richtung geht die Entwicklung?
Ich glaube, es existiert alles einfach parallel nebeneinander. Und jede Generation setzt einfach etwas Neues dazu, auf das Fundament, das die Generationen davor gemacht haben. Das heißt, sie haben verinnerlicht, die aktuellen Musiker verinnerlichen das, was ihre Vorgänger etabliert haben, und sie tun dem ihren eigenen Stempel aufdrücken und bringen es weiter. Und gerade das erklärt es auch, warum das Irish Folk Festival 50 Jahre lang überlebt hat oder einfach frisch geblieben ist, kann man auch noch besser positiver formulieren. Denn es ist nicht einfach auf der Stelle getreten, sondern es war immer spannend. Und jemand, der sich 50 Mal eine Karte gekauft hat, war immer wieder aufs Neue verblüfft, was diese kleine Nation an Talenten produzieren kann.
Ja. Es gibt ja auch immer wieder mal Stilmixturen, ausgehend von Irish Folk in Richtung moderner Tanzmusik, in Richtung Hip-Hop, in Richtung auch punkigem und natürlich immer wieder, klar, die tanzbare Musik. Sind das Entwicklungen, die, wenn sie so weit gehen in die Popkultur, die dich davor abhalten würden, solche Bands auch in das Konzept des Irish Folk Festivals mit aufzunehmen, oder bist du frei stilistisch, kann alles passieren, was es in der Szene gibt?
Ja, es kann alles passieren, was es in der Szene gibt. Es ist immer die Frage, ob eine Band, die eingeladen wird, auch kommen will. Ne? Also ich habe auch schon viele Bands eingeladen, die dann einfach nicht kommen wollten, die auch irgendwie gesagt haben, die konnten sich nicht vorstellen, dass sie in unserem Festival eigentlich gut aufgehoben wären.
Ja.
Aber ich war immer mutig und habe auch also diese Grenzgänger eingeladen. Oder nicht nur musikalisch gesehen, ich habe auch zum Beispiel den letzten traditionellen irischen Kuppler oder Heiratsvermittler, den Willie Daly, mal geholt. Und er hat einfach über die Tradition des Verkuppelns in Irland dann erzählt und hat eben gesagt, wie es sein Großvater, sein Urgroßvater, sein Vater gemacht haben, hat das Book of Love mitgenommen und hat gezeigt, wie da früher die Matches, die seine Vorgänger gemacht haben, wie die da registriert wurden, was die damals als Entlohnung dafür bekommen haben, irgendwie halbes Schwein und 16 Gänseeier oder so, ja. Und die Leute waren einfach fasziniert und hörten ihm zu. Und er hat auch zwischendurch, der war gut bei Stimmen, er hat zwei, drei Lieder zwischendurch gesungen und hat bei der Session Stepdance gemacht und war toll.
Schön. In eurer Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Irish Folk Festivals kann man lesen, dass ihr der Meinung seid, dass euer Festival, Zitat, mehr für das positive Miteinander der Nationen geleistet hat als so manche Partei. Was genau ist damit gemeint?
Also ich glaube, wir haben sehr viel für gute deutsch-irische und deutsch-schweizer Beziehungen getan. Ich glaube, man müsste wirklich etliche Goethe-Institute oder so etwas aufmachen, um das, was wir irgendwie hier an Sympathien zwischen beiden Nationen geschaffen haben, um das irgendwie so gleich zu machen. Und ich denke, viele Menschen einfach empfinden Irland als ein sehr sympathisches Land, fahren dorthin sehr gerne in Urlaub. Und ich finde es auch so toll in Europa, dass einfach früher die Nationen haben irgendwie vor dem Ersten, Zweiten Weltkrieg immer gesagt, wir sind die Größten, unsere Kultur ist eine irgendwie Überkultur und den anderen überlegen. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. So wird nicht mehr gedacht. Und ich glaube, wir haben zu diesem Denken einfach mal, die anderen auch gut zu finden, sehr viel beigetragen.
Oh ja. Man kann auch lesen, dass ihr das Irish Folk Festival als ein 50-jähriges musikalisch-kulturelles Friedensprojekt begreift. Ist das so?
Ja, wir sind, sagen mal, dankbar für irgendwie 50 Jahre oder eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg schon 70 Jahre an Frieden in unseren Breitengraden. Und Kultur kann eigentlich nur in Friedenszeiten wirklich gedeihen und sich entwickeln und auf Tournee gehen. Und eben diese 50 Jahre, dass es keinen Krieg in Mitteleuropa gegeben hat, das war eigentlich unsere Chance, überhaupt diese 50 Jahre zu schaffen. Und natürlich sind wir auch sehr besorgt, wenn wir sehen, was gerade in der Ukraine passiert. Die Iren empfinden auch eine große Solidarität mit der Ukraine, denn auch die Iren wurden von den Engländern eben überfallen und ausgeplündert, 800 Jahre lang Unterdrückung. Und auch da musste man sich erst durch das Easter Rising 1916, durch den Osteraufstand überhaupt, erst von Irland befreien. Und auch Irland ist jetzt eines der Länder in Europa, das pro Einwohner Zahl die meisten ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen hat.
Oh ja.
Und also Irland, wirklich, da knistert es, weil wirklich es sind so viele ukrainische Flüchtlinge da, dass man wirklich auch schon große Probleme hat, sie alle unterzubringen, aber man nimmt sie auf.
In der 50-jährigen Geschichte des Irish Folk Festivals gab es natürlich nicht immer nur eitel Sonnenschein, Zitat aus der Pressemitteilung, ab und zu wurde unser Traumjob jedoch zum Albtraum. Inwiefern?
Ja, es gab einige wirklich sehr schwierige Jahre. Also zum Beispiel nach dem Anschlag an das World Trade Center 9/11, da ist dann einfach im ganzen September, es flogen keine Flüge hin und her über den Atlantik. Dann gab es diese Antrags-Drohungen in Deutschland, dass quasi Massenkundgebungen wurden nicht irgendwie als sicherer betrachtet. Das heißt, die Menschen hatten Angst vor Anschlägen, mieden dadurch Konzerte. Und wir haben dann ganz, ganz schlechte Verkaufszahlen gehabt. Nicht nur wir, sondern alle anderen auch, die im Oktober, November auf Tour waren. Erst dann irgendwie ab Januar des kommenden Jahres hat sich wieder angefangen, die Situation zu normalisieren. Damals haben wir viel Geld verloren. Auch die Golfkriege waren nicht gerade gut fürs Geschäft. Und auch natürlich die 2 Jahre Pandemie, wo einfach die Kosten jetzt weiter liefen, aber keine Einnahmen da waren, die haben uns auch hart getroffen.
Und was sind jetzt die aktuellen Probleme, die zu bewältigen sind? Gibt es aktuell Probleme?
Ja, Probleme gibt es ohne Ende. Also da kommt ein riesengroßes Problem, ist einfach die Regulierung in der EU, die immer weiter ausufert. Das sind die Regel Mindestarbeitszeiten für unsere technische Crew, Lenk- und Ruhezeiten für unsere LKW-Fahrer. Es wird irgendwie immer unmöglicher, eine Tournee zu planen, dass es irgendwie noch safe und legal ist. Und die Techniker, die sind auch alle total bereit, einfach einen 12-Stunden-, 14-Stunden-Arbeitstag hinzulegen. Also um 8 Uhr im Hotel aufzustehen, um 9 Uhr das Hotel zu verlassen, dann fahren sie 3-4 Stunden, bis sie am nächsten Konzertort sind. Dann bauen die alles auf, dann machen sie mit den Künstlern Soundcheck, dann haben sie irgendwann um 18 Uhr ihre erste Pause, wo sie dann Abendessen essen und dann kommen 3 Stunden Show, die sie produzieren und nach der Show müssen sie noch 1 Stunde abbauen, aber sie lieben diesen Job und sie machen ihn wirklich gerne. Niemand zwingt sie, so lang zu arbeiten. Es ist also alles freiwillig, aber die EU erlaubt sowas einfach nicht mehr und dadurch eines Tages, wenn die wirklich anfangen, uns ganz scharf zu kontrollieren, dann wird auch das Tourneeleben in Europa erlöschen, weil einfach es nicht geht. Man kann auch nicht nach 6 Stunden oder 8 Stunden einfach eine neue Crew bringen, weil auch diese Crew muss neu anreisen. Natürlich. Und wer soll das auch bezahlen? Ne? Ja. Und auch wenn man das bezahlen würde, dann würden die Eintritte, die jetzt schon meiner Meinung nach sehr hoch sind, aber nicht, weil die Künstler geldgierig sind oder wir, sondern weil wir so viele Abgaben und so viele Sachen extra zahlen müssen, dass die Eintritte werden irgendwann mal so steigen, dass es wirklich nur noch Kultur für reiche Eliten ist. Und das wollen wir auch nicht. Aber unsere Politiker und unsere Bürokratie treibt es ganz genau in diese Ecke. Deswegen sehe ich eigentlich ganz schwarz für die Zukunft unserer Branche. Und die Zukunft unserer Kultur.
Oh je.
Wir erleben wirklich jetzt die letzten Jahre noch, wo es einigermaßen vernünftig zugeht.
Oh, das ist ja keine schöne Perspektive. Wie ist aktuell der Zuspruch des Publikums? Hat sich da was verändert? Große Häuser, aber auch vor allem kleine Clubs, die klagen ja zum Teil über rückläufiges Publikumsinteresse. Wie ist das bei euch?
Also die Vorverkaufszahlen für diese Tour sehen stabil aus, entsprechen irgendwie dem, was wir vor der Pandemie gewohnt waren. Gut. Und ich denke, dass viele Menschen sich einfach in den nächsten Monaten beim Konsum zurückhalten müssen.
Steht zu befürchten.
Weil einfach die Lebenshaltungskosten so teuer geworden sind. Und irgendwie Kultur ist halt ein bisschen Luxus und bei Miete oder Essen kann man sich nicht einschränken beim Heizen, aber bei der Kultur kann man sich noch einschränken. Yeah. Und deswegen wird es auch auf jeden Fall in den kommenden Monaten oder Jahren nicht einfacher werden.
Eigentlich darf man sagen, ist das Irish Folk Festival ja eine Erfolgsgeschichte. Es gibt Blues-Festivals, es gibt Jazz-Festivals mit langer Tradition, es gibt die großen Open-Air-Sommer-Festivals der Pop- und Rock-Szene. Aber dass ein Festival, das sich mit der irisch-keltischen Musik beschäftigt und schon so lange und sich damit ja in einer stilistischen Nische bewegt, dass sich dieses Festival 50 Jahre lang halten kann, das ist doch eigentlich mehr als beeindruckend. Und es ist doch hoffentlich anzunehmen, dass es auch in den nächsten Jahren weitergehen wird, auch wenn du sagst, die bürokratischen Probleme, das, was von der Politik, von EU kommt, könnte euch allmählich den Garaus ausmachen. Aber es wird doch, hoffe ich jedenfalls, noch einige Jahre weitergehen, oder?
Ja, ich hoffe, dass es einige Jahre noch weitergehen wird. Ich selber bin ja schon alter Knochen. In 3 Jahren werde ich 70. Oh. Das heißt, ich muss auch irgendwann daran denken, dass ich jetzt auch das Festival in jüngere Hände übergebe und würde mich auch freuen, wenn sich auch vielleicht ein junger Agent oder Agentin bei mir melden würde, dass sie Interesse hätte, das Projekt zu übernehmen von mir. Mhm. Dann könnte ich auch in den nächsten Jahren einfach das neue Team einarbeiten. Mhm. Aber man sieht auch, dass einfach die ganze Kulturbranche, Konzertbranche leidet gerade einfach an Nachwuchsproblemen. Also früher waren wir noch als eine Branche angesehen, die sehr sexy ist. Mhm. Und im Augenblick scheinen die jungen Leute wirklich mehr nach Sicherheit zu sorgen. Weil unser Zigeunerleben ist vielleicht aufregend, aber nicht vielleicht so sicher, wie sich das die jungen Menschen gerade wünschen.
Aber gerade Deutschland scheint doch für Irish Folk schon immer ein gutes Pflaster zu sein. Wie ist das eigentlich zu erklären, dass gerade in Deutschland ein so großes Interesse an der irischen Kultur vorherrscht?
Also, ich habe so meinen ganz eigenen Erklärungsansatz. Ich glaube, das ist einfach geschichtlich gewachsen. Irland hat eben gegen England 1916 gekämpft. Die Deutschen haben auch diese irische Widerstandsbewegung damals auch unterstützt, haben Gewehre nach Irland auf Geheimwege geschickt. Und man hatte eben England als gemeinsamen Feind. Und das war also so ein Grund, dass es da quasi gegenseitige politische Sympathien zwischen den Ländern gab. Und dann fanden die Deutschen einfach total faszinierend, dass in Irland es nie eine industrielle Revolution gegeben hat. Also das Agrarleben, das eben in dem diese Folkmusik verankert ist, weil das Musik eigentlich der ländlichen Bevölkerung ist. Das ist nie ausgestorben und in Deutschland haben wir einfach durch die industrielle Revolution und den Wegzug der Menschen vom Lande in die großen industriellen Metropolen haben wir einfach dieses ländliche Leben verloren. Wir haben unsere eigenen Lieder, unsere eigenen Instrumente einfach vergessen und wo man dann irgendwie in den 70er Jahren gesehen hat, was die Iren eben da an diesem Reichtum und dieser ungebrochenen Tradition hatten, das hat einfach meine Generation total fasziniert. Und das hat irgendwie bis heute durchgetragen.
Ja, ich glaube, in Deutschland war auch das große Problem, dass durch die Nazizeit die eigene Volksmusik in Verruf geraten war und missbraucht worden war, weshalb dann die junge deutsche Generation sich an der US-amerikanischen Folkbewegung sehr orientierte, aber auch eben große Freude entwickelt hat an der irisch-keltischen Musik. Da ist mir noch nicht ganz klar, was da die musikalischen Ursachen sind, dass sich deutsche junge Musiker oder junges Publikum so sehr gefreut hat über die irisch-traditionelle Folkmusik. Das ist mir noch nicht ganz klar, was da der Auslöser, was da die Verbindung sein könnte.
Ja, es war eben diese Entdeckung etwas ganz Ursprünglichen und auch eines irgendwie einfachen Lebensstils. Es sind auch viele Menschen einfach damals quasi in Deutschland als Aussteiger weggezogen, haben in Irland Bauernhöfe, verlassene Bauernhöfe gekauft, haben sie wieder bewirtschaftet, haben einfach das Leben in einer Großstadt satt gehabt und wollten einfach aufs Land gehen. Oder fand Deutschland einfach zu verkrustet und schwierig. Mhm. Und ich selber lebe ja auch, ich gehöre ja zu diesen Leuten, die damals nach Irland auch gegangen sind. Und man war dann doch überrascht, wie verkrustet und wie uneffektiv auch irische Politik und irische Verwaltung ist. Also wenn man dann das dort erlebt hat, dann sagt man auch, in Deutschland ist nicht alles schlecht.
Ja. Interessant ist ja auch, dass es in Deutschland etliche Irish Folk Bands gibt, die von deutschen Musikern gegründet wurden und seit Jahren gepflegt werden und die auch einen treuen Fan-Zuspruch haben. Das ist da eigentlich auch ein Phänomen, dass es viele, viele deutsche Musiker und Bands gibt, die Irish Folk mehr oder weniger eins zu eins übernommen haben.
Ja, und sie machen das auf einem sehr, sehr guten Niveau. Es gibt also hervorragende Bands in Deutschland. Und ja, ich versuche sie auch zu unterstützen. Und diese Musiker fahren auch ein-, zweimal im Jahr nach Irland und nehmen einen Workshop-Style und sind wirklich einfach in diese Szene richtig eingebunden. Also man kann wirklich sagen, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt auch für andere Länder. Also Irish Folk ist wie Jazz oder Blues mittlerweile eine globale Musik.
Ja.
Man hat also auch in Japan hervorragende Musiker oder ja, oder man sieht
in Australien.
Ja, man sieht in New York, auch irgendwie schwarze Musiker, die irischen Dudelsack spielen und das machen sie sehr gut. Also es ist wirklich eine globale Musik geworden.
Könntest du persönlich eigentlich auch ein Beispiel sein? Du bist oder jedenfalls du warst selber auch Musiker und hast auch schon in jungen Jahren Irish Folk gespielt. Könntest du also ein Beispiel dafür sein, wie sehr irische Musik eben international ist und alle sozusagen jungen Leute erfassen kann?
Ja, also ich gehöre sicherlich zu diesen Leuten, die einfach die erste Generation waren an Ausländern, die wirklich Irish Folk versucht haben zu meistern. Und ich habe in Irland also auch sehr, sehr viel Anerkennung dafür bekommen, dass ich mich für ihre Kultur interessiere. Ja, ich denke, ich habe auch ein bisschen den Weg für die geebnet, die nach mir kamen, weil dann war so ein bisschen eine gewisse Marschrichtung oder System einfach da, wie man es richtig macht.
Eine Frage noch zur Geschichte des Irish Folk Festivals. Ins Leben gerufen wurde das Festival 1974 von Carsten Linde, der das Festival 25 Jahre lang betreut und organisiert hat. Carsten Linde ist seit geraumer Zeit nur noch Naturfotograf mit der Spezialisierung auf Kraniche. Ich habe ihn mal kennengelernt, es war ganz toll von ihm, so viel zu hören über sein Lieblingsthema, die Kraniche. Du hast das Festival dann im Jahre 2000 übernommen. Gibt es noch Kontakte zum Gründer Carsten Linde?
Ja, ich habe neulich gerade eine WhatsApp von Carsten bekommen. Ich glaube, der Carsten wird auch, wenn er sich von seinen Kranichen loseisen kann, weil die gerade ja jetzt auf dem Zug nach in den Süden sind, wenn er sich also in Mecklenburg-Vorpommern im Nationalpark loseisen kann, dann wird er hoffentlich auch eines unserer Konzerte besuchen und wir werden für ihn den roten Teppich auslegen. Ja, es wäre emotional sehr, sehr stark, wenn der Carsten auftauchen würde.
Ja, dann hoffen wir das. Bitte noch ein Wort zum aktuellen Programm des 50. Irish Folk Festivals. Wer sind die auftretenden Künstler und für welche Richtung der irisch-keltischen Musik stehen sie?
Also wir fangen an mit dem Cathal Murphy, der ist ein Singer-Songwriter und er ist auch ein tierisch guter Schlagzeuger. Er hat in der Gruppe Cuig gespielt, die schon mal Headliner des Irish Folk Festivals waren. Und da war er Schlagzeuger und Sänger und er spielt aber auch ganz, ganz toll Gitarre und Tin Whistle und Boron. Und er ist einfach ein totaler Allrounder und hier wird er seine eigenen Songs spielen. Und er hat mir auch schon ein Lied geschickt, das er extra für das 50-jährige Jubiläum geschrieben hat. Und dann haben wir eine Frauenband, das sind die Brüste. Und die sind eher traditionell unterwegs und haben aber auch ein paar Amerikaner-Einflüsse, weil sie viel auf Amerika-Tour waren. Drin sehr schöne Harmony-Vocals und ist einfach so ein bisschen Frauenpower pur. Und dann haben wir die Dallahan, das sind Iren und drei Iren und ein Schotte. Und die spielen also sehr innovative, progressive, groovige auch sehr sphärische Musik, teilweise aber auch sehr abgehende Musik. Die sind dann die letzte Band. Und normalerweise haben wir immer vier Programmpunkte, aber der vierte Programmpunkt ist dieses Jahr unsere Multivision, wo wir eben die Menschen an der Hand nehmen und in Bildern die 50 Jahre zurückführen bis an die Ursprünge, und all die alten Legenden werden dann mit uns bei der Session mit auf der Bühne, auf der Leinwand erscheinen.
Mhm. Toll. Die keltische Musik ist ja nicht nur in Irland und in Schottland zu Hause, auch in der Bretagne, auch zum Teil in Nordspanien, Galizien, aber natürlich auch in Kanada. Und früher war bei den Irish Folk Festivals eben auch so eine größere internationale Breite da. Also es gab eben auch kanadische Bands. Das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Woran liegt das?
Das hat keinen besonderen Grund. Man muss einfach gucken, wer kann in einem Jahr die Tournee machen. Manche Gruppen, wenn ich sie anfrage, sagen, ja, wir würden gerne kommen, aber dieses Jahr sind wir schon auf Tour in Mesopotamien zu dem Zeitpunkt und kommen dann erst im Jahr drauf. Und von dem her kann man sagen, es wird weiterhin unsere keltischen Brüder und Schwestern aus Schottland, Galizien oder Kanada oder Bretagne in unserem Programm geben, denn sie haben ja kein eigenes Festival und wir sind quasi dafür verantwortlich, dass sie ab und zu bei uns Asyl bekommen.
Sehr schön. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch dem aktuellen Irish Folk Festival viel, viel Erfolg zu wünschen, und ich darf mich für dieses Gespräch sehr herzlich bedanken beim künstlerischen Leiter des Irish Folk Festivals, Peter Pandula. Vielen Dank.
Bitte, bitte, Volker, es war wirklich ein sehr schönes Interview mit wirklich guten Fragen, die nicht jeden Tag kommen, und von dem her habe ich mich auch null gelangweilt, sie zu beantworten.